Zum Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb grüßt Sie ganz herzlich Leon Bichler. Heute ist Karfreitag. Man könnte auf Hochdeutsch auch sagen Trauerfreitag. Dann wird es etwas verständlicher. Denn die Christenheit trauert heute, dass Jesus Christus vor ca. 2000 Jahren gefoltert und grausam am Kreuz hingerichtet wurde. Das Leid war also für den Gott der Christenheit eine Sache, die er selbst am eigenen Leib erfahren und getragen hat. Und gegenüber vielfältig Leidenden oder gar gegenüber Aussätzigen und daher damals als unrein markierten Menschen hat sich Jesus derart solidarisch und liebevoll gezeigt, dass er den Rahmen des Sozialverträglichen sogar sprengte, indem er Berührungsängste überwand, Heilungen bewirkte und sogar den Sabbat hintanstellte, wenn es darum ging, jemandem Gutes zu tun. Und nicht nur durch den Coronavirus ist das Thema Leid auch in unseren Tagen noch stets aktuell und auch nicht nur an einem Karfreitag. Dennoch ist dieser Tag Anlass genug, sich dem Thema Leid, und zwar insbesondere dem Leid in der Bibel, ganz besonders zu widmen. Daher nehmen wir heute alle möglichen Bibelstellen rund um das Leid in den Blick, besonders auch jene aus dem Alten Testament der Bibel, welche das Christentum seit jeher auf Jesus Christus bezieht, wie zum Beispiel den Gottesknecht aus dem Buch Jesaja. Aber auch sehr viel unbekanntere und ebenso interessante Stellen werden beleuchtet, wie etwa die sogenannte eherne Schlange, die Mose laut dem Buch Numeri durch den Befehl Gottes auf einer Stange aufgehängt hatte und alle, die sie anblickten, wurden von dem Bissen der Feuerschlangen geheilt. Aber dazu später mehr. Zu diesen Themen bin ich heute mit dem Bibelwissenschaftler und emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese verbunden, Herrn Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Herzlich willkommen, Herr Professor Berger.
Grüß Gott.
Herr Professor Berger, können Sie mal an diesem Karfreitag den groben Karfreitagsplot, könnte man sagen, erläutern, zum Beispiel, wie das Christentum zu der Überzeugung kam, dass es so etwas wie eine Erbsünde gibt und warum Jesus die mit seinem Leiden und Tod aus der Welt geschafft hat, sodass sich die Christen seither als Erlöste verstehen?
Ja, das mit der Erbsünde kann man gerade am Coronavirus ziemlich gut illustrieren. Die Erbsünde ist so eine die ganze Menschheit betreffende, die ganze Menschheit in den Schlamassel ziehende Krankheit, die ansteckend ist. Das ist alles wie bei der Erbsünde. Jeder Einzelne sündigt und jeder Einzelne wird krank, aber jeder Einzelne realisiert, verwirklicht auch die allgemeine Korruption, die in der Welt ist, die allgemeine Üblichkeit von Verbrechen und Sünde an seinem eigenen Leib. Es betrifft also alle und jeden Einzelnen. Es ist nicht einfach eine Sünde, die vererbt wird. Das deutsche Wort Erbsünde führt da in die Irre. Ein kleines Kind, das getauft wird, hat noch keine eigenen Sünden in der Regel begangen. Aber ein kleines Kind lebt auch in einer Welt, die nicht gut ist, die weit weg ist von Gott und die vor allen Dingen gerade junge Menschen immer wieder an das Böse daran gewöhnt. Das ist das eigentlich Schlimme. Das ist also Erbsünde. Und das bedeutet im Ganzen, die Welt ist unerlöst. Und mit dem Kreuz Jesu verbinden wir den Glauben, dass dieses unsere Erlösung ist. Dann gibt es dafür nicht nur einen Entwurf im Neuen Testament, sondern mindestens 6 Entwürfe nebeneinander. Das erschwert den Zugang für viele, aber für viele ist es auch eine Erleichterung, weil sie nicht festgelegt sind. Wir sind nicht festgelegt auf die Geschichte mit dem Blut, dass wir durch Blut erlöst werden. Und wir sind auch nicht festgelegt darauf, dass Gott so grausam war und seinen eigenen Sohn umbringen musste. Also diese beiden Vereinfachungen haben sich leider eingebürgert und führen viele Menschen auch dazu, überhaupt an Jesus nicht mehr glauben zu können. Weil sein Tod so schwierig geworden ist in unserer Zeit, in der angeblich alle ganz human denken. Es ist natürlich ein bisschen jenseits der Wirklichkeit. Aber fragen wir mal das Neue Testament, wie wird denn dort eigentlich der Tod Jesu gedeutet? Heute Morgen habe ich gerade bei Bernhard von Clairvaux in seinen Predigten über das Hohelied im Alten Testament, in Predigt 56, eine schöne Passage gefunden, die genau mit der Lösung des Apostels Paulus und auch mit der Auffassung des Hebräerbriefes zusammenhängt. Dass nämlich Jesus als Mensch gekreuzigt wurde und dann auferstanden ist und vor Gott als Auferstandener für uns eintritt. Dass er durch die Auferstehung als gerecht dargestellt ist, als nicht schuldig, und dass er als dieser Gerechte Gott um alles bitten kann. Martin Luther stellt sich das so vor, dass er sagt, der Gekreuzigte im Himmel weist dem himmlischen Vater auf das Kreuz, das er gerade erlitten hat. Und der Sohn sagt dem Vater, für die Menschen habe ich das getan. Verstehst du das? Und dann sagt der Vater, ja genau, das ist auch meine Liebe zu den Menschen. Meine Liebe zu den Menschen, dass ich alles daran setze, um sie zu erlösen. Und das hast du auch getan, lieber Sohn, indem du bis zum Kreuz hin die Menschen geliebt hast und deine Botschaft dir nicht durch Hass und Feindschaft hast kaputt machen lassen. Das ist also das stellvertretende Gebet des Erhöhten. Da geht es nicht um Blut, das uns erlöst, sondern um die Liebesbotschaft Jesu, die er durchhält und die er sich nicht nehmen lässt und die der Liebe des Vaters entspricht. Es gibt einen berühmten Streit, gerade im Zusammenhang mit der Frage nach dem Leid. Und die Menschen, die nicht glauben, sagen, naja, dieser Gott hat gut lachen, er weiß nicht, was Leid ist. Und die Antwort ist die Frage, weißt du denn nicht, wo Jesus, wo Gott war, als Auschwitz passierte? Und die Antwort müsste es nämlich sein, er hing am Kreuz, als Auschwitz passierte. Und er hat das, was die Juden erlitten, was die Menschen einander angetan haben, bis zur äußersten Talsohle selber erlebt. Und zwar nicht nur auch erlebt, sondern, wie wir gerade gehört haben, erlebt als der Gerechte, der daraufhin vor Gott glaubwürdig stehen kann und sagen kann, das habe ich aus Liebe getan. Und wenn du diese Liebe anschaust, dann wirst du dich erbarmen der Menschen. Eine zweite Antwort bestünde darin, dass man einfach sagt, es ist der leidende Gerechte, den wir aus dem Alten Testament ja kennen, das werden wir gleich noch sehen. Und dieser leidende Gerechte steht stellvertretend für Israel und für die ganze Menschheit. Stellvertretung ist das Grundgesetz der Bibel in der Frage, wer denn für die Menschen etwas tut. Wir kennen das aus dem Alten Testament. Abraham bittet für Sodom, er tritt ein für die bestraften Sünder und sein Argument ist, und wie wäre das, wenn es nur einen einzigen Gerechten in Sodom gäbe? Würdest du dann um dieses gerechten Willen Sodom verschonen? Das ist die Logik dieser Fürbitte. Um des gerechten Willen verschont Gott die anderen. Oder um dessen Willen, der für den anderen bietet, macht Gott den anderen gesund. Das ist das, was die Kirche in jedem Gottesdienst tut, für die Menschen beten, auch für diejenigen, die nicht glauben, auch für diejenigen, die gar nicht wissen, dass man für sie betet. Und so kann man sagen, ist jeder, der gerecht ist und noch dazu der super gerechte Jesus, wie Abraham, der Gott für andere bittet. Ein drittes Schema wäre das von Philipper 2. Im Philipper 2, im Philipperbrief, heißt es, dass die Gemeinde sich nicht streiten soll, dass die Menschen demütig sein sollen, denn Jesus wurde wegen seiner Demut zum Herrn erklärt, er wurde erhöht und erhielt einen Namen über alle Namen. Das heißt, weil Jesus Gehorsam war gegenüber dem Vater und das Evangelium gepredigt hat, wurde er wegen dieser Demut, dieser Unterwerfung erhöht und alle, die demütig und friedlich sind wie er, werden aus demselben Grunde von Gott gerettet. Neutestamentlich würde man sagen, erhöht. Jesus ist also in seinem Geschick Vorbild und Urbild. Vorbild, wie man es macht, um überhaupt zu Gott zu kommen, und Urbild für alle, die ihm nachfolgen und das genauso tun sollten.
Herr Professor Berger, vielen Dank für diese einstweilige Darstellung der Punkte, die wir jetzt dann gleich noch eingehender in den weiteren Sendungsteilen besprechen. Aber zu dem soeben Gesagten stellen sich auch noch ein paar Fragen. Nämlich haben Sie gesagt, der Begriff Erbsünde sei schon mal missverständlich. Haben Sie denn einen besseren?
Ich würde sagen, die allgemeine Korruption der Menschheit. Also die umfassende Unglückslage, die umfassende Ungerechtigkeit, der Sumpf der Korruption, dass wir nicht in einer guten Welt leben, sondern in einer Welt, die sich an Sünde gewöhnt hat.
In einem anderen Kontext, wir sind ja öfter auch zusammen auf Sendung, haben Sie mal gesagt, dass es vielleicht generell besser wäre, mehr von Schulden als von Sünden zu sprechen. Kann man das dann hier auch auf die Erbsünde anwenden? Und wenn ja, wie meint Sie das?
Ich glaube, dass die Menschen den Begriff Schuld genauso wenig verstehen wie Sünde heutzutage. Und dass man deshalb beide Begriffe nicht gut gebrauchen kann, weil sie zu kirchlich klingen von vornherein und die Leute meinen, sie müssten dann, wer weiß, was für schwierige Dinge glauben. Die meisten haben von Schuld keine Ahnung, weil ihnen die Schuld ausgeredet wird. Durch ihr eigenes korruptes Gewissen vor allem, aber auch durch die Psychologie und durch den Alltag, wo man am Beispiel der Politiker lernen kann, dass die Schuld immer die anderen tragen. Also schuldig sind immer die anderen, sodass der Begriff der persönlichen Schuld ganz außer Mode gekommen ist.
Aber zum Beispiel bei der Vererbung von Schulden kennt man es ja auch, dass man Schulden erben kann, für die man jetzt selbst nichts kann im Prinzip.
Ja, ich habe gerade gestern gelesen, dass man in der Regel die sich dann weigern kann, das Erbe anzutreten, und dann muss der Staat die Schulden bezahlen. Aber sagen Sie es nicht weiter, es ist ein guter Trick im Falle, dass ein Verwandter mit hohen Schulden stirbt, sollte man das Erbe nicht antreten. Aber der Schuld der Welt, das ist die Summe all dessen, vor allen Dingen all der Kleinigkeiten, wo wir uns haben verführen lassen, uns selber auch zu entschulden als Argumentation der Menschen, um nicht belangt werden zu können. Aber damit kommen wir nicht klar, weil wir dann eben sagen, offenbar hängt das Christentum damit zusammen, dass wir klein gemacht werden, dass wir Schuld und Sünde zugeben müssen. Und das ist kein guter Anfang. Der wahre Anfang ist die Ehrlichkeit gegenüber sich selber, dass es viele Menschen gibt, die durch ihr Gewissen gequält werden. Und das haben auch die alten Griechen, also nicht biblisch orientierte Menschen, gewusst, indem sie gesagt haben, es gibt Rachegöttinnen, die Erinnyen, die eine nachts verfolgen. Also die ungesühnten, ungeklärten Verbrechen, die noch nicht wieder gut gemacht sind. Und am Karfreitag kommt uns in den Blick, dass es eine generelle Wiedergutmachung für alle Schuld auf der Welt gibt. Und diese Schuld wird getilgt, wenn wir uns glaubend taufen lassen und dem Glauben an Jesus anschließen und seinem Weg.
Diese Gedanken lassen wir jetzt erst einmal etwas sacken und gleich geht's bei uns auf Radio Horeb weiter zum Leid in der Bibel. Sie hören den Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb, heute zum Leid in der Bibel. Dazu bin ich an diesem Karfreitag im Gespräch mit dem Bibelwissenschaftler und emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Herrn Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Herr Professor Berger, wir haben jetzt im ersten Sendungsteil schon über den Sühnetod Christi gesprochen, also darüber, dass Jesus Christus durch seinen Gehorsam, der dann ihn letztlich auch durch Leiden bis hin zum Kreuz geführt hat, Gott sozusagen wieder mit den Menschen versöhnt hat. Meine freie Interpretation als Zusammenfassung ist, dass da, wo also Adam durch den Ungehorsam die Menschheit in Spaltung mit Gott gebracht hat, da hat also Jesus, so wie Sie sagten, für die Menschen wieder die Verbindung zu Gott hergestellt. Wir haben noch weitere Dinge, die wir jetzt anschauen wollen in Bezug auf Jesus, nämlich gerade auch das Alte Testament. Sie sprechen da von Typologie des Alten und Neuen Testamentes als Professor der Bibelwissenschaft, der Exegese. Und vielleicht können Sie uns genauer erzählen, was damit gemeint ist mit Typologie und auch am Beispiel von ja, manchen bekannten oder auch unbekannten Bibelstellen wie etwa Jesaja, der Gottesknecht, oder auch anhand der sogenannten ehernen Schlange bei Mose in Buch Numeri im 21. Kapitel etwas erläutern, was Sie unter diesen Begriffen verstehen und wie das Alte Testament also schon auf Jesus hier hindeutet nach christlicher Interpretation.
Ja, das Wort Typologie kommt von Typos, das heißt das Vorbild oder Urbild. Und nach diesem Vorbild legt man besonders in der Kirche des ersten Jahrtausends das Alte Testament aus. Das tut nicht nur das Neue Testament, sondern die Kirchenväter tun es mit großer Wonne, mit Ausnahme der christlichen Lehrer und Professoren, die vom Judentum her Christen geworden sind, direkt auch in späteren Jahrhunderten, wie Nikolaus von Lyra etwa, der Bibelgelehrte, der im späten Mittelalter der wichtigste war, der diese typologische Denkart nicht bevorzugt hat, sondern die historische. Den Unterschied kann man etwa an der berühmten ehernen Schlange deutlich machen. In der Geschichte der ehernen Schlange geht es darum, dass Gott Feuerschlangen unter das Volk sendet, die das Volk beißen, und daraufhin bekennt das Volk, dass es gesündigt hat, und Gott sagt, die Bereitschaft der Menschen, ihre Sünde einzusehen, kann man erproben, indem sie an ein Bild einer Schlange glauben oder das anschauen, das du vor ihren Augen aufrichten sollst. Diese Schlange war aus Kupfer, wird an einer Schlange aufgehängt, denn durch Schlangen waren ja die Leute gebissen worden. Und wenn er dann zur kupfernen Schlange aufblickte, blieb er am Leben. Das ist eine sehr merkwürdige Geschichte und sie hat natürlich die Lästerer und Spötter aller Jahrhunderte dazu gebracht zu sagen, hier ist ein typischer Fall von Magie. Dieser Fall von Magie würde dann nicht besser, wenn man ihn auf eine Anordnung Gottes zurückführte, denn mitgehangen, mitgefangen, also der Gottesglaube wäre eben damals noch magisch gewesen, zur Zeit der Abfassung von Numeri. Für den christlichen Leser ist nicht dieser alttestamentliche Vorgang das Interessante, sondern die Ähnlichkeit mit Jesus. Und das Wort Typos heißt hier eine ähnliche Geschichte. Und nun hat das Geschick Jesu eigentlich nichts mit einer Kupferschlange zu tun. Jesus war keine Schlange, er wurde auch nicht so aufgehängt, dass man ihn nur angucken musste, um schon gesund zu werden. Es geht auch gar nicht um ein irdisches Leiden, sondern es geht um die Sünden. Das heißt, für unser Empfinden ist der Unterschied doch sehr groß. Aber für den Evangelisten Johannes und dann auch für die alte Kirche, für viele auch unabhängige Ausleger, wie Justin etwa, den Märtyrer, für die besteht die Ähnlichkeit mit Jesus darin, dass hier jemand aufgehängt ist, Jesus am Kreuz, die Schlange am Balken, dass jemand tot ist oder stirbt, die Schlange lebt ja nicht, sondern Jesus am Kreuz ist auch gestorben, dass man diesen, der aufgehängt ist, anschaut, so wie man an Jesus glaubt und dadurch gesund wird, so ist es auch mit der Schlange. Und schließlich, dass daraufhin die Verheißung, das Versprechen Gottes gilt, durch diesen merkwürdigen Akt werdet ihr gesund oder sogar erlöst. Also der Vorgang, da wird etwas erhöht, aufgehängt, man guckt es an und dann wird man erlöst. Das ist das Grundgeschehen und daraufhin hat man gesagt, das ist ein Typus, ein alttestamentliches Vorbild Jesu. Die sinnvolle Gemeinsamkeit besteht darin, dass es um einen Rettungsakt Gottes geht. Das ist gemeinsam, dass Gott die Menschen nicht einfach in ihrer Bestrafung lässt. Sie sind von Schlangen gebissen und werden daran wahrscheinlich sterben, an dem Gift. Und Gott kümmert sich um die Menschen, und zwar indem er in einem einzigen Akt, nämlich angucken, anblicken der Schlange oder glauben an Jesus, die Menschen gerecht macht. Das heißt, es ist ein Gehorsamsakt gegenüber Gott, der da vollzogen wird. Nur wenn wir das so begreifen, können wir überhaupt ein bisschen verstehen von der Ähnlichkeit dieser beiden Geschichten. Wir lassen das mal stehen. Es gibt Menschen, die das einigermaßen spannend finden. Etwa Karana hat gesagt, aus diesen beiden Geschichten, eine Schlange und Jesus, wenn man sie nebeneinander legt, kann man erkennen, was die Gemeinsamkeit biblischer Botschaft ist. Dass nämlich Gott für uns ist und nicht gegen uns. Und diese Überzeugung wäre für ihn gewissermaßen der christliche letzte Rest von Judentum und Christentum, der gemeinsam wäre. Dieser Gott, das ist der letzte Rest von Evangelium und das Allgemeinste, was auf jeden Fall gilt, ist für uns und tut etwas für uns durch in beiden Fällen eine Art vermittelnde Figur, sei es Schlange, sei es Jesus am Kreuz. Es gibt noch andere Geschichten dieser Art. Wir haben schon erwähnt, den leidenden Gottesknecht in Jesaja 53. Manche sagen, diese Geschichte von dem leidenden Gottesknecht, der für einen Frevler gehalten wird und der sein Leben als Opfer einsetzt, der dem Herrn gefällt und der die Schuld auf sich lädt, so ist das bei Jesaja. Es gibt dort also jemanden, der Gottes Willen erfüllt und die Schuld der anderen auf sich lädt und der durch sein Leiden diese Schuld sühnt, weil er voller Schmerzen und Krankheit und verachtet und von den Menschen überhaupt nicht geschätzt ist, wohl aber von Gott. Und wenn Gott auf einen solchen Menschen blickt, dann erbarmt er sich um dessen Willen der anderen. Es ist also, wie vorhin schon mal gehört, der Gerechte, um dessen Willen Gott die anderen verschont. Dann streiten die Gelehrten, wer ist eigentlich dieser Gottesknecht? Hat Jesaja an Jesus gedacht? Antwort: An Jesus hat er sicher nicht gedacht, denn es geht ja nicht um eine Kreuzigung und es geht noch nicht einmal ganz sicher um den Tod. Er lädt zwar die Schuld auf sich, er tut seinen Mund nicht auf wie Jesus, aber dass Jesus ein Mensch voller Schmerzen und Krankheit ist, das stimmt nicht und stimmt nicht überein und deshalb kann man fragen, ist hier Jesus gemeint? Ein anderer Teil der Forscher meint, es geht um Israel im Ganzen. Israel ist unter den Völkern verachtet und hat viel zu leiden unter Ausbeutung und Kriegen und deshalb ist Israel vielleicht als Volk irgendwie die Mitte der Welt, um deren Willen Gott die anderen verschont. Oder andere sagen, es ist der Prophet Jesaja in Person, der auch kein leichtes Leben hatte. Oder andere sagen, es ist irgendein jüdischer Märtyrer. Denn die gab es ja schon relativ früh in der Geschichte Israels. Ich selber würde sagen, hier wird berichtet von dem Sinn des Leidens eines Gerechten. Da steht fest, er leidet, er kann dadurch Schuld auf sich nehmen, weil er selber keine Schuld hat. Und dadurch werden die anderen von Schuld befreit und sind dankbar dafür, dass es ihn gibt. Und ich würde meinen, auch wenn hier nicht Jesus direkt vorkommt, also dieser leidende Gottesknecht tut keine Wunder, er ist nicht von einer Jungfrau empfangen und geboren. Es fehlt vieles, was bei Jesus hier vorkommt. Ich würde sagen, wenn irgendwo in der Geschichte Israels jemand gerecht war und gelitten hat und die Schuld auf sich genommen hat, dann trifft das auf Jesus zu. Wenn irgendjemand, so fängt mein Satz an, dann war es Jesus. Also man kann nicht einfach sagen, das war mit Sicherheit nur Jesus. Ich würde vorsichtiger formulieren und doch so, dass man hier mit ganzem Herzen an Jesus und seiner Rolle für unsere Schuld glauben kann. Wenn irgendwo jemand gelitten hat und unschuldig war und unsere Schuld beseitigt ist, dann war das bei Jesus der Fall. Und davon bin ich überzeugt. Weil Gott eben einen Sinn hat, was das bedeutet, wenn Menschen leiden.
Herr Professor Berger, also anschließend an Ihre Ausführungen würde ich gerne mal einen Abschnitt aus dem erwähnten Buch Jesaja vorlesen, nämlich aus Jesaja Kapitel 53, beginnend von Vers 3 an. Dort heißt es, er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt, wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte. Also wir haben jetzt hier bis zum 9. Vers alle möglichen Parallelen zu Jesus gehört. Sie sagten, wenn, dass es eben bei ihm ganz besonders zugetroffen ist in Jesu Leben, was da steht. Aber Sie sagen eben, Jesaja hat wahrscheinlich eben hier keine prophetische Schau gehabt, in der er sah, wie es Jesus ergehen würde. Aber dann würden vermutlich viele widersprechen und sagen, naja, auch wenn Dinge fehlen, wie die Jungfrauengeburt und dergleichen mehr, scheinen hier doch solche starken Parallelen, die diesen Schluss dann doch irgendwie fast schon einen aufzwingen, oder nicht? Das heißt schließlich dort, er wurde durchbohrt wegen unserer Sünden. Man denkt dann natürlich als erstes am Karfreitag ganz besonders an die Nägel, die Jesu Hände und Füße durchbohrten oder auch seine Seite. Oder zum Beispiel heißt es auch, durch seine Wunden sind wir geheilt, oder dass wir uns wie Schafe verirrt hatten. Und dass er wie ein Lamm Gottes, sagen wir zu Christus auch, zur Schlachtbank geführt wurde. Und dass er sogar auch bei den Reichen begraben wurde, was ja tatsächlich historisch wohl auch der Fall gewesen sein wird. Also so viel faktisch bei Jesus eingetroffene Szenen, dass man sich dann doch bei Jesaja immer wieder fragt, ob es nicht doch so prophetische Schau auch gegeben hat, die dann eben zum Beispiel auch Jesus schon vorangekündigt hat. Schließen Sie das mit Ihren genannten Argumenten kategorisch aus? Oder würden Sie sagen, wenn ein Gläubiger jetzt das doch so sieht, entgegen Ihrer Aussage, hat das auch seine Berechtigung?
Natürlich hat es seine Berechtigung. Aber ich gebe zu bedenken, dass bei Jesaja 53 kein Wort von Auferstehung oder aus dem Tode auferwecken fällt. Also an Auferstehung geht es ganz sicher nicht. Und was das Lamm betrifft, so ist der Vergleich hier, wie ein Lamm verstummt. Und dort, wo im Neuen Testament Jesus das Lamm Gottes genannt wird, wie in der Apokalypse des Johannes, da geht es überhaupt nicht um das Verstummen, sondern da geht es um die weiße Farbe des Lammes, die ein Symbol und Zeichen seiner Gerechtigkeit ist. Also das speziell, das Verstummen heißt bei Jesaja, er hat sich nicht gewehrt, ist verstummt, hat keine Gerichtsrede geführt. Im Neuen Testament ist das Lamm aber in einer ganz anderen Rolle mit Jesus verglichen, nämlich in der des makellos Gerechten. Die Schafe haben in der Welt Jesu das weißeste Fell überhaupt. Aber im Übrigen wäre ich nicht so engherzig und sagen, wer hier an Jesus denkt, der hatte auf jeden Fall recht, das hat die Kirche auch immer getan. Aber es fehlen ein paar Punkte. Nochmal, es fehlt die Auferstehung und das Lamm hat eine andere Bedeutung. Und es ist auch von der Frage der Beteiligung der ganzen Welt nicht die Rede, sondern es geht nur um Israel. Die Sünde der vielen wird aufgehoben hier. Die vielen ist die große Menge Israels. Also die Ausweitung auf die Heiden und auch die Umsetzung in einem Sakrament wie etwa Taufe, das gibt es ja alles nicht, sondern es ist der Lobpreis eines Gerechten, der mit seiner Gerechtigkeit die Sünden der anderen tilgt. Gerade so wird Paulus, wenn er jetzt bei Radio Horeb zuhören würde, sagen, so habe ich das gemeint, wenn ich im Kolosserbrief Kapitel 1 davon rede, dass die Leiden Christi noch vervollständigt werden müssen. Es fehlt noch etwas an den Leiden Christi. Und das, was fehlt, auch nach dem Neuen Testament, ist, dass auch andere den Weg des leidenden Gerechten gehen. Das meint Paulus nämlich. Er sagt, wir sind nicht dadurch aus dem Schneider, dass es einen Gerechten gab, sondern bei Jesus ist das Besondere, dass andere auf dem Weg, ihr Leben zu geben, Jesus nachgefolgt sind. Nicht nur, indem sie an ihn glaubten, sondern indem sie gerade diesen Weg auch gegangen sind. Und das kommt meines Erachtens noch gewichtig hinzu, denn der Tod Jesu geschieht zwar stellvertretend bei Jesaja und im Neuen Testament, aber macht es nicht überflüssig, dass auch Christen das Martyrium auf sich nehmen. Ich weiß, Martyrien sind bei uns nicht beliebt und auch nicht üblich, aber 16.000 Christen pro Jahr sterben ein Martyrium für Jesus. Und was ist der Sinn dieser Martyrien, frage ich. Und meine Antwort, diese Menschen stehen in Geschichtsgemeinschaft und in besonderer Nachfolge mit Jesus und gehören irgendwie in dieses Gesamtgeschehen hinein, dass Gott um das Leiden der Menschen weiß und dass dieses Leiden, wenn es sich um Gerechte handelt, immer zugunsten der anderen ist. Das macht uns auch hellhörig für das, was in anderen Völkern an Leiden passiert. Papst Johannes Paul II. Hat in diesem Sinne gesagt, wenn Christen, Katholiken oder Protestanten oder Orthodoxe oder wer auch immer, um des Glaubens willen sein Leben lässt, dann ist das vollendete Una Sancta, vollendete Einheit der Kirche. Die Kluft der Spaltung wird überwunden, wenn Gott auf diesen Punkt blicken kann, dass Menschen wie Jesus ihr Leben lassen für den Glauben.
Es geht im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb um das Leid in der Bibel und in wenigen Augenblicken geht es bei uns dazu weiter. Bleiben Sie dran! Nach dieser Liedpause ist für Sie Leon Bichler aus München weiter im Gespräch mit dem Bibelwissenschaftler und emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Herrn Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Und wir sprechen jetzt weiter über das Leid in der Bibel, das heißt über Bibelstellen, die sich mit dem Leid befassen. Denn an diesem Karfreitag, auf Hochdeutsch so viel wie Trauerfreitag, an dem des Leidens und Sterbens Jesu Christi gedacht wird, ist das Leid natürlich ganz besonders im Fokus. Herr Professor Berger, Wir haben jetzt schon über den Sühnetod Christi gesprochen und auch über die Typologie im Alten Testament beispielsweise, also über Stellen, die einen Typos, ein Vorbild zeichnen, wie es in vielerlei Hinsicht dann in Christus auch eingetroffen ist und quasi in ihm verwirklicht wurde, sei es in Jesaja, man kennt den berühmten Gottesknecht dort, oder eben auch die eherne Schlange im Buch Numeri, die Mose auf das Geheiß Gottes aufhing an eine Stange, sodass alle von der Schlange Gebissenen geheilt würden. Es gibt noch viele weitere Stellen, die weniger prominent sind, aber ähnlich in ihrer Bedeutung, manchmal aber auch mit besonderer Sprengkraft. Ich möchte mal eine Stelle hier vorlesen, um dann meine Frage anzuschließen, nämlich Deuteronomium 8,2 fortfolgende. Dort heißt es: Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich während dieser 40 Jahre in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu machen und dich zu prüfen. Er wollte erkennen, wie du dich entscheiden würdest, ob du seine Gebote bewahrst oder nicht. Durch Hunger hat er dich gefügig gemacht und hat dich dann mit dem Manna gespeist, das du nicht kanntest und das auch deine Väter nicht kannten. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was der Mund des Herrn spricht. Herr Professor Berger, hier sind ja ganz eindeutig auch Parallelen zu Jesus in der Wüste zu erkennen und auch zu seiner Antwort gegenüber Satan, als der ihn versucht hat. Da hat dann nämlich Jesus auch gesagt, als der Satan meinte, dass Jesus sich doch aus den Steinen Brote sozusagen zaubern solle, dann war Jesu Antwort, dass der Mensch eben nicht nur vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Und Jesus war zwar nicht 40 Jahre, sondern 40 Tage in der Wüste, aber es scheint hier doch sich sehr stark aufzudrängen, dass sozusagen, wie manche Theologen behaupten, hier eine Vorlage für die neutestamentliche Schilderung Jesu in der Wüste war und dass die neutestamentlichen Autoren dann hier einfach abgeschrieben haben, um Jesus mit Autorität zu versehen. Können Sie das als Bibelwissenschaftler widerlegen?
Ich würde das gar nicht widerlegen, sondern würde das bestätigen und sagen, das Alte Testament ist überall Vorlage für das Neue Testament. Und ohne das Alte Testament kann man wirklich das Neue nicht verstehen. Deshalb ist hier in den Büchern, vor denen ich gerade sitze, bei der Aufnahme, die Sammlung alttestamentlicher Bücher meinem Schreibtisch am nächsten. Denn da gibt es oft Stellen, die ich nicht kenne und die ich dann ausführlich in den Kommentaren nachlese. Und Jesus führt übrigens hier mit dem Teufel bei der Versuchungsgeschichte einen biblischen Disput. Denn das werden ja auch noch andere Stellen zitiert. Etwa, dass Gott den Gerechten so schützt, dass er seinen Fuß nicht an einen Stein stoßen soll und so weiter. Es geht also um einen exegetischen Disput mit dem Teufel und Jesus ist diesem Disput gewachsen. Und er sagt etwas, an das ich mich heute Morgen lebhaft erinnert habe: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Jetzt im Zeichen der großen Krise werden Buchhandlungen geschlossen mit dem Argument, die Menschen bräuchten doch die Bücher nicht lebensnotwendig. Ich finde, dass sie sie sehr wohl brauchen und dass es viele Situationen gibt, in denen das geistige Überleben genauso wichtig ist wie das andere. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen, sondern nur sagen, dieses Wort Jesu zeigt exemplarisch, dass alle Gesunderhaltung mit Wasser und Brot noch nicht alles ist, was zu Menschen gehört, sondern wenn der Lebensmut, wenn die Hoffnung, die Freude auf jeden neuen Tag, wenn die fehlen, dann sind die Menschen bald am Ende. Und diese Meinung vertritt hier Jesus gegenüber dem Teufel. Das finde ich als moderner Mensch höchst beachtlich und aktuell im Blick auf die Lage der sogenannten Geisteswissenschaften in unserer Gesellschaft.
Herr Professor Berger, also würden Sie sagen, dass trotz des Umstandes, dass die Evangelisten sich zum Beispiel am Alten Testament orientiert haben, trotzdem die Erzählungen zum Beispiel von Jesus in der Wüste historisch sind, auch wenn es eben für manche Theologen so ausschaut, als ob es hier einfach abgeschrieben und ein bisschen umgeschrieben worden wäre?
Ja, das ist sowieso kein Gegensatz, denn um etwas wiederzugeben, was wir erlebt haben, greifen wir ja immer auf Bilder zurück, um überhaupt uns verständlich zu machen. Die Sprache und die Kultur und die Traditionen und die Glaubensbekenntnisse, in denen wir uns zu Hause fühlen, sind die Vorlage für neue Predigten. Und wenn wir diese Zeichen insgesamt missachten, versteht uns niemand. Deshalb ist zur Zeit Jesu ganz besonders die einzige Grundlage jeder Argumentation die Schrift, die es damals gab, nämlich das Alte Testament. Ein neues Testament hatte man ja noch gar nicht. Das entsteht ja erst durch diese Erzählungen, die samt und sonders im Licht der bestehenden Bibel geschrieben sind. Und dass etwas im Alten Testament auch vorkommt oder zum Teil sogar wörtlich vorkommt, ist überhaupt kein Argument dagegen, dass es so geschehen wäre oder so gesagt wurde. Denn, wie gesagt, die Menschen fühlen sich durch die Wiederholung nicht abgestoßen und in den Unglauben geführt, sondern bestätigt, indem sie feststellen, Jesus ist ja eindeutig für Mose und seine Schrift, und das ist auch wichtig, damit wir weiterhin guten Gewissens auch als Juden wirklich im Besitze des Alten Testamentes, das wir dann den Christen in aller Welt weitergeben können, dass wir uns an der Bibel orientieren und daher unsere Sprache nehmen.
Herr Professor Berger, Sie sagten auch heute im Zusammenhang mit dem Sühnetod Jesu Christi, dessen wir heute auch ganz besonders an diesem Karfreitag gedenken, dass eben die sogenannte Satisfaktionstheorie, wie es in der Theologie heißt, das heißt die Theorie, dass Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, um ihn dann für unsere Sünden zu bestrafen, sozusagen, dass die falsch sei. Aber wenn man dann in Apostelgeschichte 26, 22 zum Beispiel Folgendes liest, kann man da wieder vielleicht Zweifel dran hegen an der Aussage. Dort heißt es nämlich, doch ich habe Gottes Hilfe erfahren bis zum heutigen Tag, so stehe ich da als Zeuge für Groß und Klein und sage nichts anderes als das, was nach dem Wort des Propheten und des Mose geschehen soll, dass der Christus leiden müsse und dass er als erster von den Toten auferstanden dem Volk und den Heiden ein Licht verkünden werde. Also hier ist von dem Müssen die Rede, als ob Jesus sozusagen zum Leiden verdammt worden ist. Das ist aber doch nicht katholische Auffassung, oder? Aber das beißt sich dann doch scheinbar mit dem, was hier in Apostelgeschichte Kapitel 26 steht, oder?
Es ist im Laufe der Geschichte der Kirche manches geäußert worden, von dem man meint, dass man das mit ein paar Bibelstellen widerlegen könnte. Aber das beruht in der Regel auf mangelnder Kenntnis. Also die Mehrzahl von Zweifeln und von direktem Unglauben beruht schlicht auf Unkenntnis der Menschen über die Bibel selber. Zum Beispiel die Stelle, die Sie gerade vorgelesen haben, da muss man zunächst einmal nachgucken, gibt es das überhaupt bei Moses? Jedenfalls nicht. Moses redet nicht vom Leiden müssen des Christus. Und die Propheten, wenn man nicht Jesaja 53 nimmt, auch nicht, aber dieser gute Prophet dort, oder der leidende Gottesknecht, der ist nicht ein Christus, er heißt nicht Christus, er ist nicht der gesamte Messias. Und von Totenauferstehung ist dort schon gar keine Rede. Also, es hilft nichts, mit der Apostelgeschichte 26, 22 folgende einfach zu sagen, das mit dem Alten Testament stimmt überhaupt nicht, das ist zu billig. Man muss vielmehr nachgucken, wo gibt es im Neuen Testament, das wäre der erste Schritt, die Verbindung von Moses und Propheten in Bezug auf das Leiden Christi und seine Auferstehung. Wir erinnern uns, die beiden Emmaus-Jünger werden darüber belehrt, von Jesus, der sie begleitet. Da geht es um Moses und die Propheten, die vorher gesagt hatten, das Geschick Jesu. Also ganz ähnlich wie an dieser Stelle hier. Wenn man dann weiter nachguckt und feststellt, das Geschick Jesu wird so, wie es hier behauptet wird im Alten Testament, gar nicht erzählt, dann muss man im Judentum nachgucken und kommt darauf, dass es eine bestimmte Summe prophetischer Botschaft gibt, die man auch überall bei den Propheten finden kann. Das stimmt in der Tat, aber das heißt nicht, dass der Christus leiden müsse und dann von den Toten auferstehen würde, sondern es ist die Abfolge von Leiden und Herrlichkeit. Das haben wir auch an anderen Stellen im Neuen Testament, dass dem Reich Gottes oder der Wiederzuwendung Gottes eine Leidenszeit vorausgeht. Das gibt es bei den Propheten, in der Redaktion des Deuteronomisten überall, dass es nämlich eine Zeit der Leiden gibt, die zum großen Teil durch Menschen selber verursacht ist. Und dann, wenn die Leiden abgebüßt sind, eine Wiederzuwendung Gottes. Also die Abfolge von Leiden und Herrlichkeit, das ist in der Tat die gemeinsame Botschaft der Propheten. Und das kann man nun in Jesus umgesetzt finden. Dann geht mein Spruch von vorhin, wenn irgendwo diese Abfolge von Leiden und Herrlichkeit oder von Bestrafung und Wiederzuwendung Gottes, wenn die irgendwo zutrifft, dann bei Jesus. Und in diesem Sinne ist dieser Satz, wenn irgendwo, dann bei Jesus, ziemlich wichtig, finde ich. Denn dann werden all diese Stellen plötzlich lebendig und nicht ein peinliches Buchstaben suchen, wo man eben solche Aussagen gar nicht findet. Daran ist im Übrigen die liberale Exegese des 19. Jahrhunderts gescheitert. Die haben gesagt, es steht einfach nicht da. Der Christus muss nicht leiden, denn schon der Gottesknecht ist kein Christus. Wenn man das allgemeiner versteht, schon das Judentum nach der Bibel schafft allgemeine dogmatische Aussagen über die Gemeinsamkeiten aller Propheten. Und das kann man in der Tat finden. Alle Propheten kennen diese Abfolge von Leiden und Herrlichkeit. Und dann fügt sich das Ganze zu einem Gottesbild, das nicht einfach von der Erfüllung der Abrahamsverheißung ausgeht. Es ist ein bisschen mehr hier. Hier kommt nämlich die Geschichte noch dazu und auch die negativen, schmerzlichen Seiten der Geschichte Israels, die Zeiten der Bestrafung, des Exils und der Zerstörung Jerusalems. Das ist alles eine Einsicht des sogenannten deuteronomistischen Geschichtsbildes. Also in der Zeit des 4. 5. Jahrhunderts vor Christus werden an die Propheten überall solche Anhänger auch gebildet und die prägen das Bild der ganzen Bibel. Einen Punkt haben wir noch vergessen, der wichtig ist, nämlich die Bedeutung des Rituals des Versöhnungstages für die Deutung des Todes Jesu. Das hängt zusammen mit der Frage, brauchte Gott den Tod Jesu? War es nötig, im Sinne eines Bedürfnisses Gottes, dass seine Ehre wiederhergestellt würde, indem er seinen Sohn opferte? Und Paulus deutet in Römer 3, das ist ein wichtiges Kapitel, den Tod Jesu als Versöhnungstag, dass also durch den Sündenbock, der die Sünden auf sich nehmen muss und dann vor die Mauern gejagt wird, die Schuld Israels getilgt wird, jedes Jahr neu. Der Hebräerbrief nimmt das Bild dann auf und geht es beim Tod Jesu in diesem Sinne um so etwas wie den Sündenbock? Antwort: Zunächst sind die Unterschiede größer, denn der Sündenbock lässt ja nicht sein Leben dabei, sondern wenn er einigermaßen bei Vernunft war, ist er abends zu seinem Herrchen in seinen Stall zurückgekehrt und war wieder da. Denn kein Bock, den man in die Wüste jagt, ist so blöd, dann einfach in der Wüste weiterzulaufen, bis nach Ägypten. Nein, sondern wenn man fragt, brauchte Gott diese Sühne? abgesehen davon, dass Jesus kein Bock war, gilt auch, dass Gott, wie wir ihn aus dem Psalmen kennen und besonders aus Jesaja, viel zu großzügig und zu weitherzig ist, als dass er an einem punktuellen Rachegeschehen interessiert wäre. Also Gott kann, das ist ja auch unser Glaube, jederzeit jedem alles vergeben. Und deshalb ist es unsinnig, wenn man sagt, Jesus musste sterben, weil Gott das brauchte. Gott brauchte gar nichts, aber derjenige, der etwas braucht, sind wir Menschen. Wir brauchen nämlich die Gewissheit, dass Gott uns vergeben hat. Und so ist es mit Karfreitag. Es ist so, wie wenn Gott zu uns sagte, ich selber habe diesen Tod Jesu nicht gebraucht, aber ihr braucht Gewissheit. Und das, was hier geschehen ist, könnt ihr gut vergleichen mit dem, was am Yom Kippur, am Tag der Sühne, passiert, dass nämlich Gott durch ein grausames Geschehen signalisiert, es ist etwas passiert in unserem Verhältnis. Und deshalb sagt Gott, nehmt diesen blutigen Tod Jesu als ein Bild dafür, dass etwas passiert ist wie am Versöhnungstag, dass nämlich Schuld gesühnt ist. Überall in der alten Welt, auch in Israel, wird Schuld gesühnt durch Bestrafung und durch Blutvergießen. Gott braucht das nicht. Aber er nimmt diese Vorlage, dass die Römer Jesus gekreuzigt haben und sagen, hieran könnt ihr erkennen, was mit Jesus und zwischen Jesus und mir passiert ist. Dass nämlich ich so mit euch umgehe, als wäre es ein Versöhnungstag gewesen. Dies ist der neue Versöhnungstag. Nehmt das Geschehen vom Kreuz als ein Zeichen, wie man es auch sonst versteht. Und dann habt ihr schon verstanden, was ihr braucht. Ihr braucht die Gewissheit, es ist vergeben. Ich kann euch das nur sagen. Es ist ganz gewiss vergeben. Und ein Symbol dafür ist der Tod Jesu am Kreuz. Aber nur ein Zeichen. Ein Zeichen, das seinen eigenen Ursprung hat, nämlich die Wut der Römer. Und das trotzdem ein Ziel hat, das sinnvoll ist im Sinne Gottes, dass er nämlich an die Menschen denkt, die eine Orientierung brauchen, an Jesus.
Eine sehr aufschlussreiche Schilderung an diesem Karfreitag, dem sozusagen neuen Versöhnungstag, wie wir jetzt gelernt haben. Mit einem Blick auf die Uhr muss ich feststellen, dass es das auch schon wieder war für heute im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb, diesmal zum Leid in der Bibel. Allen voran gilt mein Dank für diese Sendung meinem heutigen Sendungsgast, dem Bibelwissenschaftler und emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Herrn Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Vielen lieben Dank, Herr Professor Berger.
Bitte schön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen danke ich von Herzen fürs Zuhören und auch ganz besonders für Ihr Gebet und Ihre Spenden, wodurch Sie das Programm von Radio Horeb erst ermöglichen. Danke und vergelt's Ihnen Gott. Wenn Sie möchten, bestellen Sie gerne eine CD von dieser Sendung unter 08328 921 120. Laden Sie alternativ einen Podcast von dieser Sendung herunter in der Radio Horeb App oder auf horeb.org/mediathek und dann bei den Podcasts zum Grundkurs des Glaubens. Alternativ können Sie auch Alexa für das Abrufen der Podcasts verwenden. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen gesegneten Karfreitag und viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb. Alles Gute Ihnen. Behüt Sie Gott.